ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Bitte nochmal Ihr Name.
David Prus.
Was ist Ihre Profession?
Ich bin der Zoodirektor des Zoologischen Gartens in Magdeburg.
Wann sind Sie geboren, Herr Prus?
Vor mittlerweile 31 Jahren.
Und wo?
Im Rheinland.
Ihre Profession?
Der Zoodirektor und studiert bin ich ein Tierarzt.
Ein Veterinärmediziner. Ah. Was treibt Sie an?
Mich treibt's an, dass ich die Welt ein Stückchen besser hinterlassen möchte, als ich sie vorgefunden habe. Und ich möchte ganz viele Menschen für Tiere und Natur begeistern.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
In Magdeburg und da natürlich ganz besonders im Zoo.
Aber Sie wohnen nicht irgendwie dort am Zoo oder im Zoo, ne?
Nein, ich habe schon eine kleine Wegstrecke zurückzulegen.
Ah, okay. Das ist so der Stereotyp vom Zoodirektor, dass der da auch lebt.
Nee, das wäre mir ein bisschen viel gewesen. Ab und zu muss man ja auch mal richtig raus sein.
Ja, das verstehe ich. Welche Musik hat Sie zuletzt berührt?
Oh, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich bin der klassische Radiohörer. Ich höre da, was so kommt.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Das ist ganz klar mein Lieblingsbuch. Das ist die Serengeti darf nicht sterben von Bernard Jimmick. Das ist zwar schon eine ganze Weile alt, aber das finde ich ein extrem inspirierendes.
Sehr schön, da kommen wir auch später auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Wie beginnt Ihr Tag?
Meistens damit, dass ich einen kurzen Rundgang durch den Zoo mache. Danach stehen meistens Lagebesprechungen an und dann geht's an den ganz unromantischen Schreibtisch. Das Ganze ist deutlich bürokratischer, als man sich das so vorstellt.
Immerhin haben Sie sowas wie ein Jahresticket für den Zoo und können jeden Tag da sein. Ich glaube, dass viele Kinder jetzt vorm Radio sitzen und denken, oh, ich möchte das auch. Herr Prus, ich habe eine nicht repräsentative Umfrage in meinem privaten Umfeld gestartet und gefragt, wie stellt ihr euch oder wie stellen Sie sich den Stereotypen Zoodirektor vor? Die Antwort war Schnauzbart, Hut, ein roter Frack und eine Fliege.
Sehr Benjamin Blümchen-lastig.
Ja, das stimmt. Können wir jetzt an der Stelle dementieren. Aber ich habe Sie sehr oft auf Bildern gesehen, wo Sie ein Nashorn hier vorne am Revers vom T-Shirt oder am Kragen dran stecken hatten. Das scheint irgendwie etwas zu sein, was sich bei Ihnen durchzieht. Ist das so?
Ja, das habe ich dran, um so ein bisschen die Verbundenheit zu signalisieren mit dem Zoo Magdeburg und vor allem seinen Nashörnern. Der Zoo Magdeburg ist recht stark, was die Spitzmaulnashornzucht angeht. Schon in der DDR gab es hier die ersten Tiere und auch die ersten Nachzuchterfolge. Und das setzt sich bis in die heutige Zeit eigentlich sehr gut fort.
Das Spitzmaulnashorn, das ist ja durch Wilderei von 1970 bis 92 wurde das um 96% dezimiert. Dann war es ja fast schon ausgestorben. Und dann hat man das doch irgendwie wieder hingekriegt, dass mittlerweile ungefähr 2700 Tiere in Afrika gezählt worden sind. Letztes Jahr war das. Laufen da auch Nachkommen aus dem Magdeburger Zoo rum?
Das noch nicht ganz. Es ist tatsächlich so, man muss sich ja vor Augen rufen, auch diese 2700 Tiere, die es mittlerweile dort wieder gibt, das ist fast nichts. Also das ist ein Silberstreif am Horizont, aber noch weit entfernt von den ursprünglichen Zahlen. Wir züchten momentan diese Spitzmaulnashörner bei uns auch recht intensiv. Wir haben einen sehr guten Zuchtbullen und zwei Kühe dazu und wir bauen praktisch eine Reservepopulation auf. Und aus dieser europaweit gemanagten Reservepopulation, die praktisch ein Backup ist, sollte es zum Schlimmsten kommen und die Wilderei wieder schlimmer werden dort unten. Dort wurden jetzt in den vergangenen Jahren aus der europäischen Zootierpopulation auch schon wieder Nashörner zurückgeschickt.
Es sind auch einige Tiere aus Magdeburg sozusagen in die ganze Welt dann auch gegangen, ne? Um in anderen Zoos dann wieder weiter zu existieren und Nachkommenschaft zu bilden.
Genau, damit wir dann eine breite, stabile Zuchtbasis bilden. Mhm. Und bei Spitzmaulnashörnern ist es so, nicht wie bei den Breitmaulnashörnern, die gerne in großen Gruppen leben. Spitzmaulnashörner sind Einzelgänger die meiste Zeit des Jahres über. Und das limitiert natürlich auch so ein bisschen die Anzahl der Tiere, die ein einzelner Zoo halten kann.
Ah, okay. Auch zu den Stereotypen eines Zoodirektors gehörte, dass er jeden Morgen diese Morgenrunde macht durch seinen Zoo. Das konnten Sie jetzt aber auch bestätigen schon. Das tun Sie offenbar. Wie sieht denn so eine Morgenrunde aus bei Ihnen? Wo gehen Sie lang? Was sehen Sie? Was wollen Sie sehen?
Ja, das ist sicherlich nicht so umfangreich wie bei Benjamin Blümchen, der sich da sicherlich 2-3 Stunden Zeit für nimmt. Das klappt so nicht. Ich mache das immer so ein bisschen, dass man das an Schwerpunkten festsetzt. In der Zeit, wo unsere Unagerstuten tragend waren, habe ich dort morgens sehr gern vorbeigeguckt, einfach um die Tiere nochmal zu sehen, um zu sehen, ob es vielleicht heute über den Tag losgehen könnte, sodass man sich da Schwerpunktthemen raussucht, die man dann morgens nochmal ansteuert.
Und Sie haben jetzt gerade ein ganz großes Tierzuchtthema bei sich im Zoo. Und zwar ist die Elefantendame Sweeney trächtig. Die tragen 22 Monate, also ziemlich lang. Und es ist jetzt bald soweit.
Genau, wir erwarten es irgendwann jetzt im August. Bei 22 Monaten Tragzeit ist dann ein gewisses Spielraum für ein Plus-Minus. Was da ganz wichtig ist bei dieser Geburt, das ist, eine Geburt ist immer ein Naturvorgang. Wir können als Tierärzte zwar unser Bestes geben, dass die gut vorbereitet ist, bei einer Größe eines Elefanten, aber da schwierig eingreifen, sodass den Vorgang der Geburt durch die Kuh tatsächlich selber gesteuert und auch stattfinden muss.
Was bereiten Sie denn da im Vorwege vor? Was kann man denn da machen als Mensch?
Na, wir bereiten uns praktisch vom Best-Case-Szenario bis zum Worst-Case-Szenario vor. Was können wir tun, wenn was eintritt? Wir haben uns überlegt, wie wir das Ganze mit Kameratechnik begleiten, dass wir das rechtzeitig mitbekommen. Wir haben die Dienstpläne angepasst, dass immer vertraute Personen für diese Elefantenkuh auch entsprechend abrufbar sind, sollte es ein Problem geben. Wir haben uns überlegt, wo diese Geburt stattfinden soll, was wir dort zur Verfügung stellen wollen und sind unterm Strich zum Schluss gekommen, dass wir diese Geburt begleiten und Sweeney uns selber sagt oder zeigt, was sie dann in der Situation braucht, wo sie sein möchte, ob sie den bekannten Bullen daneben stehen haben möchte oder nicht. Wir sind da praktisch Gäste und Helfer an der ganzen Aktion und die Geburt muss sie dann vollziehen.
Wie ist denn das mit Besuchern dann? Also sozusagen um den Stichtag oder um die Stichtage herum. Können die ganz normal ins Elefantenhaus gehen und schauen?
Na, wir werden unser Elefantenhaus um die Tage herum dann schließen, um ihr auch die Möglichkeit zu geben, sich zurückzuziehen und das ohne Besucher zu machen. Wir geben ihr aber permanent die Gelegenheit, auch die große Außenanlage zu nutzen. Das heißt, sie kann für sich entscheiden, in welcher Umgebung und in welcher Situation sie dann zur Geburt schreiten möchte oder auch eben nicht.
Mhm. 2002 war das in Leipzig mal vorgekommen, da hat eine Elefantendame geboren und hat dann ihr eigenes Junge attackiert, hat aber auch freistehend gebären können, das heißt, die ist nicht angekettet worden, was wohl irgendwie offenbar auch öfter mal der Fall ist. Wie geht's Ihnen vor diesem Ereignis? Haben Sie da ein bisschen Bammel, dass da vielleicht doch was schiefgehen könnte?
Ja, wir sind sicherlich deutlich aufgeregter als die Elefantenkuh selber. Für uns in Magdeburg ist es die erste Elefantengeburt, die ansteht. Die Kuh kennt sich schon etwas besser aus. Das ist dann ihre vierte bzw. fünfte Geburt. Von den Einzelsituationen kann man das natürlich immer schlecht retrospektiv bewerten, was da los war. Man muss aber halt immer im Hinterkopf haben, dass eine Geburt ein Naturvorgang ist. Bei Menschen haben wir das super durchmediziniert. Die Krankenhäuser sind auf jeglichste Situation eingestellt und da aufgrund unserer Körpergröße können wir auch einfach viel machen. Kaiserschnitte sind möglich, das ist beim Elefanten was ganz, ganz anderes. Der Mensch versteht ja auch, was in der Situation passiert ist. Ein erstgebärendes Tier muss erstmal verstehen, oh, ich habe gerade einen großen Schmerz, dann kommt irgendwas aus mir raus, dann liegt das da, das macht ganz komische Geräusche, hinterher steht es auf und will auch noch was von mir. Da muss erst ganz viel erlernt werden. Das gehört halt auch dazu, dass man den Tieren diese Möglichkeiten gibt, das zu erlernen. Und mehr Gebärende wissen dann auch schon, wie es abläuft. Und die wissen auch, das ist dann wohl mein Jungtier dort hinten. Und das möchte jetzt an die Milchbar. Okay, alles gut. Dann wird der Druck dort ein bisschen weniger. Aber das ist alles, was zum Beispiel ein erstgebärendes Tier noch nie erlebt hat und auch erst erfahren muss.
Wie weit fällt dann so ein Kalb oder wie tief?
Beim Elefanten, ganz überraschend, das wissen viele Leute nicht, ist auch ein dolles Spezialwissen, die Vaginalöffnung liegt unten zwischen den Beinen. Aha. Nicht wie bei den anderen Tieren, wie bei zum Beispiel bei Pferden oben hinter dem Anus, sondern unten zwischen den Beinen. Das heißt, das Kalb muss durch die Gebärmutterkontraktion über den Beckenkamm gehoben werden, über das Becken gleiten und fällt dann praktisch durch den Vaginalkanal unten zwischen den Tarsalgelenken des Tieres raus, sodass die Fallhöhe jetzt nicht wie bei der Giraffe irgendwie 2 Meter beträgt, sondern ich würde behaupten, grob geschätzt eher irgendwo 50 bis 70 Zentimeter.
Dann hoffen wir wahrscheinlich alle und ganz, ganz viele Magdeburger vor allem auf einen glücklichen Fall und eine gute Geburt im Magdeburger Zoo. Heute zu Gast der Direktor David Pruss.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Fragen an den Zoodirektor David Pruss. Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Beim Vorbild sind wir schon wieder bei Bernhard Gymek, der dann auch den Frankfurter Zoo aufgebaut hat, der eine ganz tolle Arbeit in Afrika gemacht hat und der auch ganz viele Leute begeistert hat für das, wofür er gebrannt hat.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Mein erstes Praktikum in einem Zoo, wo man gemerkt hat, Das ist viel, viel mehr als ein bisschen Tiere füttern und sauber machen, sondern da sitzt Wissenschaft dahinter, da ist ein Bildungsauftrag dahinter. Die machen sich Gedanken um so viele Sachen und das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Wenn ich morgens aufstehe.
Jeden Tag?
Ja. Eine weise Frau hat mal gesagt, wenn man morgens aufsteht, nichts tut weh, dann ist man tot. Und von daher freue ich mich jeden Morgen, wenn die Knie dann doch ein bisschen zwicken.
Da sind wir gerade beim richtigen Thema. Woran glauben Sie?
Ich glaube, dass Listen helfen, dass es Termine den Tag diktieren und dass man mehr Optimismus braucht im Leben.
Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Aufhören. Aufhören kann man einmal, anfangen kann ich theoretisch jeden Tag nochmal neu.
Zu Gast ist der Direktor des Zoologischen Gartens aus Magdeburg, David Pruss. Herr Pruss, es sind viele Kinder erstmal tierbegeistert. Ich würde fast sogar sagen, fast alle Kinder lieben Tiere, streicheln Tiere gerne, identifizieren sich gern mit Tieren. Was war bei Ihnen anders?
Gar nicht so viel. Also ich habe früh mit den Tieren angefangen, obwohl ich da jetzt aus dem Elternhaus nicht groß vorbelastet war. Das ging dann von der Katze, Hamster, Fische und ja, irgendwann hat es mich dann dahin geführt, wo ich jetzt bin.
Wann haben Sie sich denn gedacht, Mensch, ich könnte doch Tierarzt werden?
Das war so, ich sag mal, ab dem Alter von circa 10 Jahren gab es nur den Plan. Es gab auch gar keinen Plan B. Und dann hat das ja augenscheinlich ganz gut geklappt.
Was ich bisher so miterlebt habe, ist das Studium der Veterinärmedizin wahnsinnig aufwendig, unglaublich umfangreich. Man muss unheimlich viel auch auswendig lernen, so wie in der Humanmedizin auch, nur im Grunde noch mal mehr aufgefächert. Gab es da so einen Punkt, wo Sie gedacht haben, puh, das ist aber wirklich ein Brocken, das schaffe ich vielleicht nicht?
Das tatsächlich nicht. Es hat tatsächlich sogar Spaß gemacht. Es gibt ja den Witz, dass die Tiermediziner Nacktaffenmedizin mittwochs nachmittags machen. Das ist das, was dann die Humanmediziner die ganze Zeit tun. Und dass der Tiermediziner immer fragt, okay, nicht warum soll ich das auswendig lernen, sondern einfach nur noch bis wann.
Okay.
Von daher, das Studium ist doch recht arbeitsintensiv. Es hat aber durch die Bank Spaß gemacht, weil man selbst bei trockenen Fächern wie Chemie hinterher nachvollziehen könnte, dass das dann irgendwo in die Pharmazie endet und dass man dann schon wissen sollte, wie ein Medikament wirkt, bevor man es gibt.
Und dann gibt es aber auch die Seiten der Tiermedizin, die dann so ganz weit weg vom Tier auch sind. Also Thema Fleischbeschauung in Schlachthöfen, in Fleischbetrieben, Lebensmittelkontrolle spielt da ja auch in irgendeiner Weise mit rein. Hat Sie das irgendwann mal abgeschreckt? Sie mussten ja sicherlich irgendwie auch Praktikumstage machen oder so.
Auch auf dem Schlachthof, das ist praktisch im Rahmen der Pflichtpraktika, wo man dort ist, auch in der Lebensmittelkontrolle. Und das zeigt ja eigentlich nur die tiefe Verantwortung der Tierärzteschaft gegenüber dem Tier und auch hinterher dem tierischen Produkt, was erzeugt wird. Und da ist es auch auf den Schlachthöfen nicht nur die Aufgabe, entsprechend zu schauen, sind die Tierkörper in einem verzehrfähigen Zustand, sondern auch die Aufgabe, saßen die Betäubungen vor der Tötung und hatten die Tiere einen guten, schnellen Tod.
Mhm. Hatten Sie da mal so einen Tag, wo Sie rausgegangen sind und gedacht haben, okay, ich esse jetzt doch kein Fleisch mehr? Weil vielen Menschen geht es so tatsächlich, wenn sie Bilder im Internet sehen.
Das hatte ich tatsächlich so in der Form nicht.
Also Sie trennen das sehr strikt.
Das kann ich recht gut trennen. Und ja, man isst vielleicht nicht mehr jedes Fleisch aus jeglicher Haltungsstufe, aber ich esse weiterhin Fleisch. Ja.
Das hat offenbar aber dazu geführt, dass Sie sich irgendwelche Gütesiegel angucken, wenn Sie Fleischprodukte kaufen.
Das auf jeden Fall. Noch viel lieber halt, ich sag mal, selbstgeschossenes Wild, nicht unbedingt selbst im Sinne von durch mich, sondern ich sag mal durch die lokale Jägerschaft, wo man weiß, das Reh kommt hier aus dem Wald in der Umgebung und das Letzte war wohl nur ein lauter Knall in der Ferne, was es gehört hat.
Mhm. Sie sind selber auch Jäger, ne?
Ja.
Das heißt, für so einen Jägerschein muss man ja auch dann lernen, die Tiere zu zerlegen und so weiter.
Genau.
Ja. Ich merke gerade, ne? Also auf der einen Seite ist da der Zoodirektor und diese romantische Vorstellung davon, derjenige, der den Tieren hilft und die Kinder können die dann streicheln und auf der anderen Seite aber eben auch jemand, der das ganz faktisch und knallhart trennt. Also die faktische Realität, den Tierkörper, der in irgendeiner Weise uns ja dann auch begegnet.
Man muss halt auch im Zoo verstehen, der Fleischfresser, der braucht Fleisch, um zu leben, anders funktioniert das nicht und damit der satt wird, muss ein anderes Tier sterben und da ist es natürlich am fairsten und am ethischsten, wenn ich hinterher die komplette Kontrolle dieser Nahrungskette hatte. Das heißt, ich kaufe nicht irgendwo Fleisch zu und das kommt aus einer unbekannten Quelle und ich weiß gar nicht, wie es gestorben ist, sondern ich habe es vielleicht sogar selber geschlachtet, habe mir die Innereien angeschaut, habe gesagt, jawohl, das war ein gesundes Tier und das können wir jetzt guten Gewissens verfüttern. Das gehört genauso dazu, wie eine Geburt zu beobachten oder eine Heuration zu berechnen.
Sie haben ja innerhalb eines zoologischen Betriebes ja auch so eine Art Futterlogistik. Das heißt, auch da sterben Tiere, damit andere Tiere fressen können. Inwiefern ist das eigentlich für die Besucher dann auch sichtbar oder wird sowas versteckt?
Nein, das wird auf gar keinen Fall versteckt und jeder, der fragt, bekommt auch Antworten. Und wir achten auch sehr darauf, dass da, wo es möglich ist, dass wir eine Ganzkörperfütterung vollziehen, weil der Löwe oder die Eule beispielsweise, die isst eben kein Burger-Patty, was irgendwie anonymisiert dort liegt, sondern die frisst sehr gerne eine Maus. Das ist ganz wichtig, weil da eben auch noch die Innereien drin sind, da sind die letzten Mahlzeiten der Mäuse drin. Da ist Knochen drin, da ist Fell drin. Die ganze Nahrungsaufnahme dauert viel länger. Man muss sich damit beschäftigen. Die Zähne werden ganz nebenbei geputzt, wenn da noch Fell mit drauf ist und man das Tier praktisch zerreißen muss. Da sind ganz viele soziale Komponenten zu beachten. Die Löwen fressen ja nicht alle einfach irgendwie, sondern da gibt es eine Hierarchie. Dann wird das Futter verteidigt oder auch nicht. Oder es wird was geteilt oder auch nicht. Und das ist alles viel mehr als ein anonymisiertes Patty irgendwo reinlegen und Hauptsache jemand ist satt. Das gehört auch dazu. Das müssen wir kommunizieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auch sehr gut verstanden wird, weil es einfach zum Leben dazugehört. Wir als Menschen haben uns da so ein bisschen von entfernt. Für uns ist alles unter Klarsichtfolie eingeschweißt und das ist nicht mehr nachvollziehbar, was ich da gerade esse.
Ich kann mich daran erinnern, ich habe mal als Schülerin ein Praktikum gemacht in einem Wildpark und da gab es eine Station, wo die kleinen Kinder Küken streicheln durften. Ob das nun moralisch okay ist oder nicht, weiß ich nicht, sei mal dahingestellt. Einige Kinder allerdings, die waren so nervös, als sie das Küken in die Hand genommen haben, dass sie es leider erdrückt haben und dann hat es sich danach nicht mehr bewegt. Da haben wir denen das einfach abgenommen, gesagt, es schläft und dann haben das die Schlangen gekriegt. Würden Sie das auch so machen?
Ich würde vielleicht erstmal damit anfangen, dass die Kinder nicht so viel Kontakt haben dürfen, dass sie die Küken erdrücken. Da ist schon mal so ein bisschen was falsch gelaufen. Das sollte man tunlichst vermeiden. Es ist aber so, wenn wir unsere, ich sag mal, offene Futterküche haben, hatten wir jetzt letztens einen Picknicktag. Da konnten die Leute praktisch bei uns picknicken und da gab es einen Stand für eine offene Futterküche. Da haben wir Futterfisch gezeigt, da haben wir Futternager gezeigt, da haben wir auch tote Futterküken gezeigt. Und wer wollte, konnte die auch anfassen. Und das gehört einfach dazu, dass in der Nahrungskette irgendjemand am unteren Ende steht und irgendjemand am oberen Ende.
Gibt es da Unterschiede zwischen dem Umgang mit diesem Thema zwischen Erwachsenen und Kindern?
Kinder haben damit eigentlich gar kein großes Problem. Die sind da eher ganz neugierig. Die möchten eigentlich so viel anfassen, dass man da schon leichte hygienische Bedenken kriegt. Die würden auch gerne mal so eine Maus von innen anfassen, wie sich das so anfühlt und die noch ganz auseinandernehmen. Die Väter sind da meistens etwas robuster drauf und erzählen praktisch von früher, vom Bauernhof, wie es so ähnlich war. Und meistens sind es tatsächlich die Muttis, die da so ein bisschen ethische Bedenken haben oder moralische Bedenken haben, die so ein bisschen probieren, ihre Kinder wieder einzufangen in dieser Situation.
Es gibt so diverse Begegnungen von Mensch und Tier, die so durch die Medien gehen, worüber wir uns natürlich auch hier bei MDR Kultur teilweise Gedanken machen. Da war jetzt vor kurzem etwa die Tigerdompteurin Carmen Zander, die war in den Medien, weil einer ihrer Tiger aus dem Privatgehege in Dölzig ausgebrochen ist, hat einen Menschen angefallen und dann wurde der Tiger erschossen. Der Menschen ist seinen Verletzungen erlegen später dann. Nun sind also 6 von ihren Großkatzen sind ja entnommen worden und sind also in andere Gehege gebracht worden. Wo sind eigentlich die klaren Grenzen zwischen einer solchen privaten Tierhaltung und zwischen einem Zoo? Also was ist so der absolute Unterschied?
Wir sind eine akkreditierte zoologische Einrichtung. Wir haben nicht nur die Zooerlaubnis nach dem Bundesnaturschutzgesetz und die Haltererlaubnis nach dem Tierschutzgesetz, sondern wir sind auch noch nach den Richtlinien der Europäischen Vereinigung für Zoos und Aquarium akkreditiert. Das heißt, in dieser Akkreditierung kommt jemand aus einem anderen Zoo mit verschiedensten Bürokraten, die er mitbringt und prüft den Zoo auf Herz und Nieren. Das macht er nicht nur einmal, sondern mindestens alle 5 Jahre. Das heißt, man ist alle 5 Jahre gezwungen, besser zu werden. Das haben natürlich private Tierhalter so in der Form nicht.
Also die Standards werden immer höher?
Die Standards werden immer höher. Wir legen an uns selber immer höhere Standards an, weil wir auch eben eine wahnsinnig schnell fortschreitende Wissenschaft haben. Wir wissen, ich sag mal, alle 5 Jahre so viel mehr, dass wir einfach Sachen ändern müssen, weil wir dazugelernt haben.
Ich habe in der Historie des Zoos Magdeburg gesehen, die Entstehung des Elefantengeheges sozusagen. Also die ersten Elefanten, die kamen, glaube ich, in den 60ern oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und die wurden dann täglich durch den Park geführt und dann aber abends wieder abgestellt auf so einem Gelände, das eigentlich gar nicht so richtig für Tiere vorgesehen war. Wo steht man heute? Wie muss so ein Elefantengehege qua Gesetz sozusagen aufgestellt sein?
Das war damals alles sehr, sehr provisorisch. Würde man auch heute um Himmels Willen nicht mehr so tun. Und da ist es zum Beispiel auch ganz spannend, dass wir uns innerhalb der Europäischen Zoovereinigung viel härtere Vorgaben geben als das deutsche Gesetz.
Aha.
Da gibt es nämlich erstmal gar keins. Es gibt ein Säugetiergutachten, das heißt ein Gutachten, hat keinen Gesetzescharakter. Da kann man sich trotzdem so ein bisschen dran entlanghangeln, wie das zu laufen hat. Aber vom Prinzip her baut man auch gar nicht mehr ein Elefantengehege, sondern man überlegt sich perspektivisch, was für Elefanten möchte ich halten, in welcher Gruppenkonstellation. Ist mein Gelände eher dafür ausgelegt, dass ich eine männliche Junggesellengruppe übernehme und dann immer praktisch ausgereifte Elefantenbullen dann Richtung Zuchtstationen schicke? Möchte ich eine Anlage haben, auf der Zucht stattfindet? Habe ich eine Anlage, wo nur alte, solitär lebende Elefanten bei mir sind, oder habe ich vielleicht sowas wie einen Altersruhesitz, wo dann praktisch, ich sag mal, ne, Elefanten werden sehr alt, wo dann die, ich sag mal, die Reste der zusammengewürfelten Gruppen dann noch einen Altersruhesitz finden, ohne entsprechend negativ auf die Zuchtgruppen einzuwirken.
Okay, das heißt, sie richten ihr Gehege, wenn man es denn so nennen kann, nach sozialen Standards aus. Und rumführen im Park gibt es nicht mehr, oder?
Auch auf gar keinen Fall. Das war diese Hands-on-Politik, die wurde damals gemacht. Das war damals Stand der Wissenschaft und Stand der Dinge. Wir haben bis jetzt diese Hands-off-Practice oder ein Protected Contact nennt sich das. Das heißt, wir haben schon Kontakt mit dem Elefanten, aber zwischen Tierpfleger und Elefant liegt immer ein Gitter. Und das Ganze beruht auf Freiwilligkeit. Der Elefant kann jederzeit gehen und der macht praktisch nur mit, weil er weiß, okay, das sehr gute Leckerli kriege ich nur, wenn ich mitmache. Und dann trainieren wir sie dort auf die entsprechenden Sachen, die wir brauchen, um zum Beispiel Blutentnahmen durchzuführen, Rüsselspülproben zu machen, eine Urinanalyse durchführen zu können oder sonstiges.
Eine Rüsselspülprobe bei einem Elefanten, da wäre ich gerne mal dabei. Das klingt
sehr
interessant.
Das ist ganz spannend. Die nehmen dann Wasser praktisch in den Rüssel auf, dann wird er auf den Kopf geklappt, dass das praktisch im Rüssel ein bisschen zirkulieren kann. Und danach wird das auf Kommando wieder in eine Tüte gepustet und die Tüte kann man dann Richtung Labor schicken und entsprechend die Bakterien bestimmen lassen, die da gerade im Elefantenrüssel unterwegs sind.
Großartig. MDR Kultur trifft heute mit David Pruss, Direktor des Zoos in Magdeburg. Und Herr Pruss, es gab wohl eine Zeit, da waren Sie schon Direktor und haben gleichzeitig noch Ihre Abschlussarbeit geschrieben. Wie ist das zustande gekommen?
Ich habe promoviert und irgendwie kam dann der passende Job, die passende Bewerbung und dann auch das Jobangebot. Dann musste man kreativ werden, war dann tagsüber Zoodirektor und nachts dann noch Student und hat seine Promotion zu Ende geschrieben.
Unfassbar. Das war im Zoo in Hof, da sind Sie mit 26 Jahren angefangen, direkt als Direktor. Warum war das so? Das ist sehr, sehr ungewöhnlich.
Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ich schätze mal, mein Vorteil war vielleicht auch so ein bisschen meine Jugend, der Tatendrang, die frischen Ideen. Das ist dann mal was anderes als mal das übliche Altherrenklientel.
Wie ist es dann weitergegangen? Also in Hof waren Sie dann ein jemand, der viele Ideen hatte und wusste, wie die umgesetzt werden? Hat sich das sozusagen eingelöst, dieses Versprechen eines jungen, tatkräftigen Menschen?
Ich denke schon. Das hat sich auch an den Besucherzahlen dort ganz gut gezeigt. Das hat sich an den Fortschritten gezeigt, die der Zoo gemacht hat, was das Thema Artenschutz angeht, was dort entstanden ist im Rahmen der Beschulung für Kinder. Und das war gar nicht so schlecht, würde ich jetzt im Nachhinein sagen.
Ich könnte mir vorstellen, so habe ich das jedenfalls in meinem Job immer gehalten, dass ich eigentlich sozusagen in den unteren Riegen angefangen habe und dann aufgestiegen bin, um so einen Betrieb eben auch von der Wurzel kennenzulernen. Haben Sie sich das manchmal auch gewünscht, dass Sie einfach erstmal Veterinär sind in dem Zoo und erstmal nur den Betrieb irgendwie wahrnehmen können?
Das wäre manchmal sicherlich schön gewesen. Ich bin dem in Hof so ein bisschen begegnet, dass man aufgrund des kleinen Teams dann doch überall mal geholfen hat. Naja, so jetzt hat es den anderen Weg eingeschlagen und ganz so schlecht scheint es nicht gelaufen zu sein.
Sie haben jetzt eingangs gesagt, dass Sie doch viel Schreibtischarbeit haben als Zoodirektor. Gerade wenn das jetzt aber so ein kleines Team ist, war das dann schon so, dass jeder auch alles gemacht hat?
Damals ja, schon.
Ja.
Ich sag mal, es gab eine Tierpflegeleitung, die sich dann um diesen Part gekümmert hat, aber man war halt neben Zoodirektor auch Marketingchef, Finanzbuchhaltung und sonstiges.
Ja. Der Zoo in Magdeburg, der hat jetzt gerade ein großes Jubiläum gehabt, 75. 75 Jahre, ne?
75 letztes 75? Jahr, dieses Jahr ja. 76 dann.
Das ist eine ganze Menge. Und Sie haben in einem Interview auch mal gesagt, na hier und da sieht man schon noch so ein paar altbackene Ecken, eventuell sogar noch so ein bisschen DDR-Flair. Was haben Sie jetzt noch so für Visionen für diesen Zoo? Was soll dort im besten Falle entstehen noch?
Naja, wir haben jetzt die Möglichkeit, in den nächsten Jahren einen Masterplan zu erstellen. Da sind wir mit dem finanziellen Gerüst ausgestattet worden, das zu tun. Und wir haben halt sehr schöne, moderne Anlagen, wie unsere Elefantenanlage. Wir haben aber auch eben auf der westlichen Zooseite noch Anlagen, wo dann tatsächlich die DDR noch grüßt. Die Zäune sind extrem stabil, die machen das, was sie sollen. Die sind halt aber auch dann vielleicht langsam nicht mehr zeitgemäß, sodass man da dann ein bisschen angreifen muss. Und generell soll das Profil des Zoos halt weiter geschärft werden, dass wir eben nicht nur eine schöne Sonntagsveranstaltung sind, sondern wir machen auch tatsächlich ernstzunehmende Forschung. Wir machen ganz, ganz viel Bildung. Bei uns im Zoo in Magdeburg können Kinder momentan, die unter 12 Jahre alt sind, standardmäßig ohne Eintritt hinein. Wir machen ein ganz tolles Bildungsangebot mit verschiedensten Sommerferienprogrammen, mit ganz tollen zoopädagogischen Führungen. Und das müssen wir noch so ein bisschen besser darstellen, was wir eigentlich noch viel mehr neben der schönen Sonntagsbeschäftigung so tun.
Das Sommerferienprogramm, wie sieht das aus? Ich habe gesehen, man kann einen Haustierführerschein machen.
Genau, Meerschweinchen kriegt man ja mittlerweile im Baumarkt und das muss ja jetzt auch nicht so dringend sein und man sollte sich, bevor man sich ein Haustier anschafft, damit beschäftigt haben. Die Möglichkeit geben wir den Kindern, dass man einfach mal gemeinsam guckt, was braucht denn so ein Tier, wie lange braucht es zum Beispiel ein Schneckenterrarium sauber zu machen, wie möchte ein Meerschweinchen leben, braucht es Kollegen, wenn ja, welche, was wird es denn so gefüttert, dass dann halt, wenn hinterher zu Hause die Entscheidung für ein Haustier getroffen wird, die Kinder da, ich sag mal, qualifiziert mitreden können und schon Ahnung haben, was auf sie zukommt.
Ich denke mal, so eine Bildungsveranstaltung ist noch relativ leicht zu realisieren. Aber ein Gehege umzustricken oder einen Rundgang irgendwie neu zu leiten, neu zu bepflanzen, umzubauen, da sieht es natürlich schon mal ganz anders aus. Da muss man ganz andere Mittel in der Hand haben. Wie viel politische Arbeit leisten Sie?
Jede Menge. Ich sag mal eben ein Gehege neu, das geht schlicht nicht. Wir müssen da immer ganz viele Dinge mitdenken über Besucherführung, über die Zuführung von Energie, über das Abführen von Abwasser, über die zoopädagogischen Seiten mit diesem Gehege. Was soll denn der Besucher überhaupt lernen in dieser Situation? Was brauchen die Tiere? Was gab es da für neueste Erkenntnisse? Wir haben immer noch den Arbeitsschutz, den wir mit bedenken müssen. Da spielen ganz viele Fakten mit rein. Weil eben aber der Zoo so ein vielfältiges Objekt oder also ein vielfältiger Baustein ist, findet sich eigentlich jeder Politiker in irgendeinem Aspekt bei uns wieder. Wir machen Bildung, wir machen Forschung, wir machen Artenschutz, wir machen Tourismus auch. Wir sind ein Ort, der alle gleich behandelt, weil eben die Kinder gratis rein dürfen bei uns momentan. Sodass eigentlich jeder Politiker, ich sag mal, seinen Schwerpunkt irgendwo im Zoo finden kann und dann auch meistens gut überzeugt werden kann, warum das eine gute Idee ist, dafür Geld in die Hand zu nehmen.
Und das heißt, also Sie gehen dann auch zu Stadtratssitzungen, wo dann etwaige Diskussionen stattfinden? Oder wie genau sieht das da aus, Ihre politische Arbeit?
Wir haben jetzt zum Beispiel in Vorbereitung auf den Masterplan auch einfach mal alle Parteien eingeladen und gesagt, kommt einfach mal vorbei, schaut euch das an, dass eben eine Entscheidung getroffen werden kann, die aus der eigenen Erfahrung hinterlegt ist. Macht einfach mal mit. Spürt einfach mal, wie schwer so ein Elefantenkothaufen wirklich ist. Warum kann ich das nicht einfach mit einer Schubkarre wegmisten, sondern brauche dafür größeres Gerät? Weil ein Haufen ist schon schwer, es kommt ganz schön viel aus einem Elefanten raus und wir haben momentan drei Elefanten. Und das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Erfahrung, die kann man ja auch sonst nirgendwo machen und die dann sicherlich auch hinterher Verständnis erwecken lässt, warum bei uns im Zoo immer eine Sonderlösung notwendig ist, warum wir nichts von der Stange kaufen können.
Und gab es Rücklauf? Kamen da Politiker vorbei bei Ihnen?
Natürlich, alle waren da, die wollten. Und ich denke, es hatten auch alle viel Spaß und haben es auch alle viel gelernt und haben ein Erlebnis gehabt, was sicherlich noch lange nachschwingen wird.
Was dieses Thema angeht, also Förderung von der Stadt oder staatliche Förderung, wie auch immer Sie Ihre Gelder da beziehen, da gab es jetzt eine Meldung, dass Sie 300.000 Euro bekommen haben für eine Machbarkeitsstudie. Ich finde, das klingt noch alles sehr abstrakt. Können Sie noch mal sagen, was steckt dahinter?
Das bezieht sich immer auf die Zukunft des Zoos, also praktisch ab 2030 plus, so für die nächsten 20 bis 25 Jahre. Es ist ja nichts, was man jetzt mal eben schnell plant, wie ein Karnickelstall, sondern wir schauen uns ja das ganze Gelände im Großen an, müssen dann drüber nachdenken, woher wollen wir denn in Zukunft noch unsere Energie beziehen? Wie viel von dieser Energie können wir vielleicht selber produzieren? was sind die Tierarten, die wir in Zukunft halten müssen, weil es für die immer enger wird. Die IUCN, die weltweite Naturschutzorganisation, hat eine Liste mit 4000 Tierarten, die nur noch überleben werden können, wenn sie in menschlicher Obhut gehalten werden. Dann müssen wir uns überlegen, was wollen wir den Besuchern beibringen? Brauchen wir ein Bildungszentrum? Brauchen wir vielleicht einen Zooschulraum, der auch für ältere Personen geeignet ist, weil die das auch interessiert. Das heißt, wir brauchen zwei Räume, einmal mit kleinen Stühlen, einmal mit großen Stühlen. Wie schaffen wir unser Abwasser weg vor der aktuellen Situation, auch mit dem Magdeburger Weihnachtsmarkt? Wie schaffen wir es, dass dieser Zoobesuch für alle eine sichere Veranstaltung ist? Wie werden in Zukunft unsere Gäste anreisen? Kommen die mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Kommen die mit dem Auto, zu Fuß, mit dem Fahrrad?
Und all das wird erstmal evaluiert in so einer Machbarkeitsstudie.
All das muss man einmal ganz umfassend mitdenken. Unser Grundwasserspiegel sinkt. Welche Bäume wollen wir in Zukunft überhaupt pflanzen?
Wenn Sie das jetzt alles also evaluiert haben, heißen diese 300.000 Euro dann auch, dass Sie in Zukunft dann etwaige Gelder bereitgestellt bekommen für Dinge, die Sie dann unternehmen müssen?
Das wäre natürlich das Endziel des Ganzen, dass man dann entsprechend so detaillierte Pläne mit guten Bildern vorlegen kann, um dann entsprechend dafür auch Mittel zu bekommen.
Sie sind an der Grenze zwischen einem menschlichen Verlangen danach, eine Nähe zum Tier herzustellen und auf der anderen Seite mit Fakten umzugehen, die einfach sehr, sehr naturnah sind, die sehr realistisch sind. Wenn ich mir jetzt Themen angucke, die wir in den letzten Monaten in den Medien hatten, da gab es etwa diese Geschichte mit diesem Wal, der in Timmendorf gestrandet ist und dann nachher vor Dänemark gestorben ist. Wie haben Sie darauf reagiert? Wie haben Sie diese Geschichte von diesem Wal Timmy mitverfolgt als Zoodirektor, der eben weiß, was für eine Planung dahinter steht, ein Tier in häuslichen Gefilden zu halten und wilde Tiere aber eben auch zu retten, zu schützen, Arten zu halten?
Da war es eigentlich recht klar, das haben ja auch dann alle Wissenschaftler und Experten eigentlich ziemlich unisono gesagt, dieses Tier wird sterben, es hat sich dort praktisch abgelegt, um dort zu sterben. Und das Ganze war so ein bisschen beängstigend, weil wir da so ein bisschen das postfaktische Zeitalter aus den USA haben herüberschwappen sehen. Da hat auf einmal die laute emotionale Öffentlichkeit, die vielleicht nicht mit den ausreichenden Informationen hinterlegt war, die Wissenschaftler vollkommen überholt und niedergeschrien im wahrsten Sinne des Wortes, sodass dort hinterher etwas passiert ist, was ganz weit weg vom Sinne des Wals gewesen ist.
Was können Sie in Ihrem Zoo tun, damit diese menschlichen Emotionen sich nicht mehr auf einen gestrandeten Wal fokussieren und so ausufern?
Naja, wir klären auf über verschiedenste Zusammenhänge in der Natur. Die Menschen sind immer verstädterter, haben immer eine weitere Distanz zur Natur, zu den natürlichen Vorgängen. Das fängt schon bei unseren Erdmännchen an, dass man ganz überrascht ist, dass das ja eigentlich kleine Raubtiere sind und dass die sich auch wahnsinnig freuen, wenn sie mal ein ganzes Huhn kriegen und die ganze Bande dann da in höchstem Glück dieses Huhn zerrupft und auseinandernimmt. Und das gehört dazu. Das gehört dazu, dass man eben auch darüber aufklärt, dass man Tieren nicht zu viel menschliche Eigenschaften und Emotionen zuweist, weil sie es eben anders ausleben. Schimpansen klären ihre Probleme in der Gruppe mit Gewalt. Das müssen wir denen zugestehen, auch in der Haltung. Das gehört für die vollkommen dazu, weil das für uns als Betrachter etwas befremdlich aussieht, dürfen wir das nicht unterbinden, sondern es ist das natürliche Verhalten dieser Tiere.
Sie haben über 700 Tiere in Ihrem Zoo, ich glaube so 703 oder so, ne?
Ja, das kommt ungefähr hin, je nachdem wie viele.
Also so genau weiß man das.
Genau.
177 Arten jedenfalls. Und mit welchen korrespondieren Sie emotional am meisten?
Oh, das fällt mir schwer, da eine endgültige Antwort drauf zu geben. Mir sind eigentlich alle gleich wichtig, egal wie objektiv hässlich sie sind oder auch nicht. Ich persönlich kann mich sehr für Gibbons begeistern. Das ist eine asiatische Affenart. Die sind ein ganz spannendes Paarleben. Die haben ganz spannende Gesänge, die sie machen. Die halten wir momentan in Magdeburg nicht, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht die passenden Konditionen bereitstellen können. Und ansonsten hat es mich bei den Amphibien getroffen.
Bei den Amphibien, wie kommt das?
Das ist eine ganz tiefe, unerklärliche Faszination. Manche Leute finden Trecker ganz toll, ich mag Frösche.
Aber was genau ist es? Ist es die Formwandlung, die sie in ihrem Leben vollziehen? Ist es dieses stille Dasein, was sie haben?
Vielleicht ist es auch die Farbe bei manchen. Gerade bei den Fallgiftfröschen gibt es ja wirklich verschiedenste, wunderbare Farben. Die Geschichte hinter der Giftigkeit, dass sie eben Ameisen aufnehmen müssen, um dieses Gift zu konzentrieren, das ist auch eine ganz spannende.
Aus den Zirkusshows sind Tiere ja jetzt schon zum größten Teil verschwunden. Was wäre, wenn jetzt der Zeitgeist heutzutage plötzlich sagt, nee, wir wollen gar keine Tiere mehr in Gefangenschaft haben? Sozusagen als Grundsatzdiskussion. Was halten Sie dagegen? Was können Sie sagen, wenn Sie sagen, okay, wir halten Tiere in Gefangenschaft? Wir müssen immer mal wieder einen Drahtseilakt begehen, denn viele Tiere laufen viel, viel mehr, als sie eigentlich im Zoo laufen könnten beispielsweise. Ja. Was halten Sie dieser Meinung entgegen?
Dass wir gar keine Tiere in Gefangenschaft halten. Mhm. Zum einen auf das Argument des Laufens. Man läuft als Wildtier nicht aus Lust an der Freude, sondern weil man laufen muss. Ich habe entweder Hunger oder Durst oder suche einen Sexualpartner. Und wir im Zoo bauen praktisch Ersatzlebensräume, wo wir all diese Bedürfnisse auf einem limitierten Raum zur Verfügung stellen. Und dann wäre es für das Wildtier absolut utopisch, für ein Bedürfnis, was ich stillen kann, unsinnig Energie zu verbrauchen. Das gibt gar keinen Sinn. Das wäre sogar gefährlich, wenn ich unsinnig Energie verbrauche, weil ich weiß ja theoretisch nicht, wann habe ich den nächsten Jagderfolg. Mhm. Deswegen sage ich auch, wir halten keine Tiere in Gefangenschaft, sondern in einer menschlichen Obhut. Wir bieten denen Ersatzlebensräume mit allem, was sie brauchen, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen. Da müssen wir natürlich immer besser werden. Dann kommt oftmals der polemische Ausruf, artgerecht ist nur die Freiheit. Und dann müssen wir überhaupt anfangen, was heißt denn artgerecht? Ist für alle Tiere artgerecht toll, wenn wir zum Beispiel einen sehr alten Nasenbären haben, für den wäre artgerecht hohe Kletterbäume und in der Höhe klettern. Das Tier ist jetzt aber sehr alt, das hat vielleicht ein Hüftleiden, kann gar nicht mehr klettern. Mhm. Das muss ich nicht artgerecht, sondern tiergerecht halten. Was ist denn die Freiheit? Was ist denn frei? Sind Sie frei? Bin ich frei? Meine Freiheit hört da auf, wo Ihre beginnt. Ist ein Tier in einem Nationalpark frei? Die Nationalparks sind meistens eingezäunt, weil daneben Farmland ist von Leuten, die davon leben müssen.
Also Sie haben natürlich ein Riesenterritorium zur Verfügung. Und Sie
ist
haben
das riesig? Weil das Löwenrudel besetzt ein Revier. Links ist das nächste Löwenrudel, ja. Rechts ist die Autobahn. Was mache ich denn jetzt als Junglöwe, der sich ein eigenes Revier suchen muss? Das sehen wir gerade in Indien, im Gir-Nationalpark mit den indischen Löwen dort. Da gibt es nur noch sehr wenige von. Die Jungtiere, die abwandern, die versterben eigentlich alle, weil eben keine Territorien mehr frei sind, wo man als Löwe leben könnte. Ist das Freiheit? Bei uns sind die Tiere frei von Hunger, frei von Durst, frei von Ängsten, frei von Krankheiten. Das passiert draußen auch nicht. Als Gazelle in der Savanne mal einen ruhigen Tiefschlaf zu machen, ist lebensgefährlich. Aha. Bei uns gar kein Problem.
Ja. Sie haben im Laufe dieser Sendung schon gesagt, dass Sie sehr geprägt hat, das Buch Die Serengeti darf nicht sterben, Bernard Chimek. Was ist es, was Sie aus diesem Buch schon seit so einigen Jahren jetzt trägt?
Das ist einfach diese ganz tiefe Begeisterung. Das war ja nicht nur Begeisterung, die er vorgelebt hat, sondern auch Handlungsfähigkeit. Da hat er ganz klar gesagt, okay, wir haben jetzt nachgewiesen, wo diese Herden langwandern. Es wäre doch ganz sinnig, wenn wir diese Wanderkorridore auch mit unter Schutz stellen. Es gibt gar keinen Sinn, die Sommerweiden nur unter Schutz zu stellen und dann sich alle halbe Jahre zu erfreuen, wenn die Tiere wieder da sind, sondern wir müssen das Ganze viel größer denken. Wir müssen es über Ländergrenzen hinweg denken.
Und was ist es, was Sie jetzt in Ihre tägliche Arbeit aus diesem Buch mitnehmen?
Ich probiere genauso zu begeistern, wie er mich begeistert hat. Und wenn ich das bei zwei Leuten geschafft habe, dann war das schon eine richtig gute Sache.
Das ist aber auch eine harte Aufgabe, die Sie sich da stellen. Denn er hat ja nun mal Tiere in freier Wildbahn beobachtet und Sie tun das ja nicht.
Und ist danach Zoodirektor in Frankfurt geworden.
Ah, okay. Da wussten Sie natürlich mehr als ich. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, David Pruss. Wir hatten heute zu Gast bei MDR Kultur trifft den Zoodirektor aus dem Zoologischen Garten in Magdeburg. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was würden Sie empfehlen? Warum sollte man nochmal schnell bei ihm vorbeigucken oder sich auch etwas mehr Zeit nehmen?
Wir haben so viel, was man bei uns erleben kann. Und ich würde immer dafür plädieren, sich mal viel Zeit zu nehmen, weil in der Minute, wo man jetzt an der Anlage vorbeikommt, ein Tier schläft, heißt das ja nicht, dass es den ganzen Tag schläft. Und bei ganz vielen Sachen nehmen Sie sich einfach mal Zeit und schauen auf das Verhalten der Tiere. Nicht nur, jawohl, dort ist das Tier, ich habe es gesehen und weiter geht's, sondern schauen Sie einfach mal zu. Wir haben ganz viele wunderbare alte Bäume. Bei uns ist es jetzt schön schattig, gerade wenn man auf den Wetterbericht der nächsten Wochen guckt. Kann man bei uns ganz wunderbar im Kühlen wandeln und echt viel erleben, wenn man sich drauf einlässt.
Apropos Wetter, würden Sie ein bestimmtes Wetter empfehlen für einen Zoobesuch?
So ein richtig schöner Nieselregen im Herbst. Dann ist es schön ruhig, schön leer und viele Tiere nutzen das Wetter, kommen raus, zeigen ganz andere Verhaltensweisen. Das ist mein Lieblingszoowetter.
Vielen Dank, David Pruss. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Julia Hämmerling. Und jetzt kommende Woche ist Dirk Messner zu Gast. Dirk Messner ist der Präsident des Umweltbundesamtes mit Sitz in Dessau-Roßlau. Und ihn treibt an, die Zukunft zu gestalten. Und er glaubt daran, dass man die Dinge zum Besseren wenden kann.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.